Stell dir vor, du sitzt an deinem Schreibtisch, du hast gerade eine dieser absolut seltenen, brillanten Ideen für eine neue Werbekampagne.
Mhm, das beste Gefühl überhaupt.
Genau. Vielleicht baust du gerade die Website für dein eigenes Startup oder du tippst den finalen Satz für so einen Social-Media-Post ab, von dem du genau weißt, okay, der wird hundertprozentig viral gehen.
Oh ja, man spürt förmlich diese grenzenlose kreative Freiheit in dem Moment.
Richtig. Und dann drückst du auf Veröffentlichen. Aber was du in diesem flüchtigen Moment der Euphorie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, sind diese unzähligen, unsichtbaren Fäden, die exakt in dieser Sekunde um dich herum gezogen werden.
Das ist ein richtig gutes Bild, weil diese Fäden entscheiden am Ende darüber, ob deine geniale Idee wirklich der nächste große Hit wird oder halt, naja, ob sie sich in einen richtig teuren juristischen Albtraum verwandelt.
Absolut. Und genau deshalb willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Unsere Mission heute ist es, genau diese Maschinerie mal zu verstehen. Wir haben uns nämlich durch einen riesigen Stapel von Unterlagen zum Thema Werbe- und medienrechtliche Rahmenbedingungen gewühlt.
Und keine Sorge an dieser Stelle, das wird jetzt kein trockenes Juraseminar.
Nee, bloß nicht. Wir wollen wirklich herausfinden, was dieses ganze Regelwerk für dich draußen in der echten Welt bedeutet. Weil dieses juristische Spinnennetz betrifft uns halt alle. Egal, ob wir einfach nur im Supermarkt einkaufen oder eben selbst eine Marke aufbauen.
Ganz genau. Und wenn wir uns da mal das Fundament ansehen, es ist ja nicht so, dass es da das eine dicke Werbegesetzbuch gibt, das man einfach aufschlagen kann, um zu wissen, was man darf.
Wahrscheinlich wäre so ein Buch auch einfach viel zu schwer zum Tragen, oder?
Ja, definitiv. Es ist vielmehr so ein fein abgestimmtes Ökosystem aus ganz verschiedenen Rechtsgebieten. Also wir sprechen da vom Wettbewerbsrecht, dem Markenrecht, dem Urheberrecht und heutzutage extrem wichtig natürlich dem Datenschutz.
Okay, das sind eine Menge Baustellen.
Mhm. Aber wenn wir wirklich ganz nach unten graben, ruht das alles auf einem einzigen fundamentalen Pfeiler. Und das ist Artikel 5 unseres Grundgesetzes.
Ah, die Kommunikationsfreiheit.
Exakt. Die Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit. Die Grundannahme des Staates ist ja erst einmal sehr positiv. Also Zensur findet nicht statt. Du darfst dich ausdrücken und kommunizieren.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das Grundgesetz ist also quasi das Gaspedal der Kreativität. Es gibt uns den Antrieb und sagt, fahr los, mach dein Ding.
Eine sehr treffende Analogie, ja. Aber wenn du ein Auto baust, das nur ein Gaspedal hat,
dann fährst du unweigerlich gegen die nächste Wand.
Genau so ist es. Jedes System braucht irgendwo Bremsen und Leitplanken, um sicher ans Ziel zu kommen. Und diese Bremsen finden wir direkt am Anfang des Grundgesetzes, in den Artikeln 1 und 2.
Also die unantastbare Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Richtig. Wozu eben auch der Schutz des Einzelnen gehört. Und aus genau diesem Spannungsfeld heraus, also dem Ausbalancieren von Freiheit auf der einen und Schutz auf der anderen Seite, entstehen dann all diese spezialisierten Gesetze.
Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Klar. Das Lauterkeitsrecht zum Beispiel. Also das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das sorgt dafür, dass Unternehmen sich nicht durch Lügen oder Irreführung einen unfairen Vorteil verschaffen.
Okay.
Oder das Jugendmedienrecht. Das zieht ganz klare Grenzen zum Schutz von Minderjährigen. Und dann natürlich das Urheberrecht, das sicherstellt, dass die kreative Leistung von anderen nicht einfach geplündert wird.
Und das bringt uns eigentlich direkt zum Kern des kreativen Schaffens. Wir haben jetzt dieses Spielfeld mit seinen Leitplanken vor Augen. Wie sieht es denn mit dem eigentlichen Produkt aus?
Du meinst die konkrete Idee?
Genau. Nehmen wir mal an, du verbringst Stunden damit, dir einen genialen Slogan auszudenken oder du designst ein komplett neues Logo. Ab welchem Punkt gehört diese Idee rechtlich wirklich dir?
Da betreten wir dann das Terrain des deutschen Urheberrechts. Und hier muss man wirklich verstehen, das Urheberrecht ist wählerisch. Es wirft seinen Schutzmantel nicht über jede flüchtige Idee, die man morgens unter der Dusche hat.
Okay, wie wählerisch genau?
Der Gesetzgeber verlangt 4 kumulative Voraussetzungen.
Warte, kumulativ heißt, alle 4 müssen gleichzeitig da sein.
Ganz genau. Wenn auch nur eine einzige dieser 4 Bedingungen fehlt, fällst du komplett aus dem Schutzbereich heraus.
Puh, das klingt nach einer ordentlichen Hürde. Wie sehen diese Bedingungen denn aus?
Also, erstens, es muss zwingend eine menschliche Schöpfung sein. Ein Tier oder eine Naturkatastrophe können keine Urheber sein.
Also der berühmte Affe, der ein Selfie macht, fällt raus.
Exakt. Der Affe kriegt kein Urheberrecht. Zweitens, es braucht einen geistigen Gehalt. Eine rein mechanische, routiniermäßige Handwerksarbeit reicht da einfach nicht aus. Es muss eine wahrnehmbare, gedankliche Leistung dahinter stecken.
Okay, leuchtet ein. Und drittens?
Drittens ist die wahrnehmbare Formgestaltung. Eine brillante Geschäftsidee, die nur in deinem Kopf existiert, ist rechtlich gesehen ein Nichts.
Ah, sie muss also in die reale Welt übersetzt werden.
Genau. Aufgeschrieben, gezeichnet, programmiert oder aufgenommen. Und die vierte Bedingung, das ist diejenige, die Gerichte am allermeisten beschäftigt, es braucht die sogenannte schöpferische Eigentümlichkeit.
Schöpferische Eigentümlichkeit, das ist wieder eines dieser Worte, die man im Alltag absolut nie benutzt.
Ja, Juristendeutsch halt.
Was bedeutet das ganz praktisch für mich als Kreativen?
In der Praxis spricht man da oft von der Schöpfungshöhe. Ein Werk muss sich vom Alltäglichen, vom rein Banalen irgendwie abheben. Es braucht eine gewisse individuelle Prägung.
Okay.
Aber das Interessante am deutschen Rechtssystem ist, dass die Anforderungen dafür eigentlich gar nicht so extrem hoch sind. Juristen sprechen hier von der sogenannten kleinen Münze.
Die kleine Münze.
Ja, das ist so eine bildliche Metapher für die unterste Grenze der Werke, die gerade noch so geschützt werden. Alles, was auch nur ein bisschen darunter liegt, ist gemeinfrei.
Lass uns das doch direkt mal testen. Nehmen wir an, ich eröffne jetzt einen neuen Supermarkt und überlege mir den Claim Qualität zum fairen Preis. Habe ich da die kleine Münze erreicht?
Eher nicht. Dieser Satz ist rein beschreibend. Er reiht alltägliche Wörter in einer völlig austauschbaren, grammatikalisch total erwartbaren Reihenfolge aneinander.
Also ein bisschen zu langweilig für das Gesetz?
Genau. Es fehlt jegliche sprachliche Eigenart oder Überraschung. Die kleine Münze wird hier einfach nicht erreicht.
Das bedeutet dann was genau für mich?
Das bedeutet, du hast darauf kein Urheberrecht. Und die Konkurrenz auf der anderen Straßenseite darf sich morgen exakt denselben Satz auf ihr Schaufenster kleben, ohne dass du was dagegen tun kannst.
Verstehe. Wenn ich mich jetzt aber hinsetze und etwas formuliere wie, sagen wir mal, Geiz ist geil oder dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
Au, das ist eine völlig andere Liga. Bei solchen Slogans haben Gerichte die Schöpfungshöhe tatsächlich bejaht.
Wirklich? Warum da?
Weil hier eine extreme Prägnanz mit einer gewissen Doppeldeutigkeit und einer klaren sprachlichen Eigenart kombiniert wird. Das bricht aus dem erwartbaren Sprachgebrauch aus. Hier hast du die kleine Münze sicher in der Tasche.
Und wenn das dann jemand kopiert?
Wer das ohne Erlaubnis für seine eigene Werbung nutzt, riskiert sofort saftige Unterlassungs- und Schadensersatzforderungen.
Okay, das war Text. Wie verhält sich das denn bei visuellem Design? Angenommen, ich entwerfe ein neues Logo. Und mein Ansatz ist absoluter Minimalismus. Ich zeichne einen simplen, perfekt blauen Kreis und in der Mitte steht in der Standardschriftart Ariel der Name meiner Firma.
Tja, wenn du dich da nur auf das Urheberrecht verlassen willst, wirst du damit wahrscheinlich ziemlich hart scheitern.
Echt?
Aber warum?
Weil eine rein geometrische Grundform gepaart mit einer absolut alltäglichen Standardschriftart kaum individuelle Gestaltungskraft aufweist. Das fällt bei den Gerichten eher unter handwerkliches Layout als unter Kunst.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Wenn ich doch aber der allererste Mensch auf der Welt bin, der genau dieses spezifische Blau mit genau dieser Schriftart für genau dieses bestimmte Produkt kombiniert, dann ist das doch meine geistige Leistung.
Mhm. Ich verstehe den Gedanken.
Warum schützt mich das Gesetz da nicht?
Was hier echt faszinierend ist, ist diese dogmatische Trennung zwischen der abstrakten Idee und der konkreten Form. Das Urheberrecht schützt halt niemals die Idee an sich.
Okay, wenn du dein Konzept also blauer Kreis mit Text ist, ist das nur eine Idee. Das Gesetz schützt nur die Ausformung. Und weil dein Kreis eben so banal ist, fehlt die Individualität?
Ich muss also mehr Arbeit reinstecken.
Genau. Wenn du dein Logo jedoch aufwendig illustrierst, vielleicht eine komplett eigenwillige Typografie entwickelst oder so eine charakteristische Figur zeichnest.
Also ein echtes Werk der angewandten Kunst erschaffe.
Richtig, ein sogenanntes Work of Applied Art. Dann überschreitest du die Schwelle der kleinen Münze sofort. Aber hey, keine Sorge, nur weil dein blauer Kreis nicht urheberrechtlich geschützt ist, heißt das nicht zwingend, dass jeder ihn klauen darf.
Okay, puh. Das führt uns dann wohin?
Das führt uns zu anderen Rechtsgebieten, wie dem Markenrecht. Das kann solche Logos nämlich wunderbar schützen. Aber lass uns vielleicht noch kurz beim Urheberrecht bleiben.
Gut. Nehmen wir an, ich habe ein Werk geschaffen, das die Schöpfungshöhe zweifellos erreicht. Ich habe die kleine Münze geknackt. Dann bin ich der Urheber.
Herzlichen Glückwunsch, ja.
Danke. Aber in der Realität arbeiten wir ja selten total isoliert. Agenturen erstellen Konzepte für Kunden, Freelancer fotografieren für große Marken. Und das merkt man ja ständig, entsteht oft ein riesiges Chaos. Wem gehört da eigentlich was, wenn Geld fließt?
Oh ja, das ist der Moment, in dem das sogenannte Art Buying, also der kommerzielle Einkauf von kreativen Leistungen, extrem fehleranfällig wird. Um das Chaos zu lichten, müssen wir wirklich messerscharf zwischen Verwertungsrechten und Nutzungsrechten trennen.
Das klingt nach einem Unterschied, der im Alltag gerne mal ignoriert wird.
Absolut. Das ist ein riesiger konzeptioneller Unterschied. Verwertungsrechte sind originär. Das ist beispielsweise das Recht, überhaupt erst zu entscheiden, ob ein Werk vervielfältigt, verbreitet oder ins Internet gestellt wird.
Und die bleiben beim Urheber?
Immer. Im deutschen Rechtssystem bleiben diese Verwertungsrechte immer beim Urheber. Du kannst sie gar nicht vollständig verkaufen, selbst wenn du unbedingt wolltest.
Das heißt, lass mich das mal übersetzen. Nutzungsrechte sind im Grunde wie so ein Mietwagen.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich als Kunde ein Design kaufe, miete ich ja eigentlich nur die Erlaubnis, es zu nutzen. Ich darf mit dem Mietwagen zum Supermarkt fahren, weil das so im Vertrag steht. Aber ich darf das Auto nicht einfach rosa lackieren und ich darf ganz sicher nicht den Motor ausbauen und in einen Traktor setzen, oder?
Wow, das ist eine absolut hervorragende Übersetzung der juristischen Mechanik. Nehmen wir da mal ein alltägliches Beispiel aus dem Printbereich. Ein Kunde beauftragt dich als Designer mit einem Flyer-Layout. Er bezahlt deine Rechnung und du lieferst die Datei.
Okay, Standardprozess.
Jetzt darf er diesen Flyer in der besprochenen Auflage drucken. Das ist das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, das du ihm eben als Nutzungsrecht eingeräumt hast.
Mhm.
Er darf aber nicht einfach hingehen, das Format zerschneiden, die Farben ändern und daraus plötzlich eine 10 Meter große Plakatwand basteln. Jedenfalls nicht, wenn das nie besprochen war.
Weil das an den Motor im Traktor erinnert.
Genau. Das wäre ein massiver Eingriff in das Bearbeitungsrecht des Urhebers nach § 23.
Und ich wette, das Problem explodiert so richtig, wenn das Ganze digital wird. Der Kunde denkt sich da wahrscheinlich, hey, ich habe den Flyer bezahlt, also poste ich das schöne Foto davon jetzt einfach auf unserem Instagram-Kanal.
Und exakt da schnappt die Falle zu. Print und Online sind rechtlich gesehen völlig verschiedene Disziplinen. Wenn du etwas auf Social Media postest, übst du das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung aus. Das steht in § 19a des Urheberrechtsgesetzes.
Das muss also explizit in meinem Mietvertrag stehen.
Ja, das muss klipp und klar im Lizenzvertrag geregelt sein. Und wenn der Kunde dann noch auf die kreative Idee kommt, das Foto für eine Instagram-Story zu animieren und einen bekannten Popsong darunter zu legen,
oh Gott.
Ja, dann tangieren wir plötzlich das Vorführungsrecht und erneut das Bearbeitungsrecht. Wenn da im Vorfeld nicht extrem sauber geklärt wurde, wofür das Material genutzt werden darf, dann hagelt es in solchen Fällen regelmäßig richtig teure Abmahnungen.
Da stellt sich mir jetzt aber wirklich die Frage, wie unsere heutige Internetkultur überhaupt noch existieren kann. Ich meine, was ist mit Memes?
Gutes Thema.
Dann nimmt doch ständig irgendjemand urheberrechtlich geschütztes Material, schneidet es völlig wild zusammen, legt einen lustigen Text darüber und dann teilen das Millionen von Menschen. Müssten die nicht eigentlich alle sofort verklagt werden?
Also, lange Zeit war das tatsächlich eine totale Grauzone. Aber der Gesetzgeber hat mittlerweile reagiert. Wir haben da jetzt im Gesetz den Paragraphen 51a. Der erlaubt die Nutzung von geschützten Werken für Karikaturen, Parodien und den sogenannten Pastiche.
Warte mal, Pastiche. Das musst du erklären, das Wort kenne ich gar nicht.
Ein Pastiche ist im Grunde eine stilistische Nachahmung oder so eine wertende Auseinandersetzung mit einem bereits existierenden Werk. Denke da vielleicht an die Appropriation Art in der modernen Kunst.
Also wenn man sich fremdes Material aneignet.
Genau, die Praxis, sich fremdes Material wie Werbeplakate oder bekannte Fotos zu nehmen und sie in einen völlig neuen, oft extrem kritischen oder humorvollen Kontext zu stellen.
Verstehe.
Und dieser Paragraph 51a ist wirklich der rechtliche Rettungsanker für unsere Remix-Kultur und für Memes. Solange da eine erkennbare, eigene kreative Auseinandersetzung stattfindet, brauchst du dafür keine Extralizenz des ursprünglichen Urhebers.
Okay, und jetzt nehmen wir genau diesen Gedanken und werfen mal das allergrößte Buzzword unserer Zeit in den Raum.
Lass mich raten. Künstliche Intelligenz.
Ganz genau. KI. Jeder generiert doch gerade Bilder im Stil von irgendwelchen berühmten Künstlern oder vermischt bekannte Markenlogos mithilfe von KI-Bildgeneratoren. Gilt das dann einfach automatisch als dieser Pastiche und ist völlig legal?
Ha, wenn wir das jetzt mit der Realität der Werbebranche verknüpfen, wird es hier richtig gefährlich.
Wieso?
Also, der Pastiche-Paragraph kann KI-Outputs durchaus schützen. Aber nur, wenn ein Künstler eine KI nutzt, um eine echte Karikatur oder eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung zu erschaffen. Das große Problem entsteht im kommerziellen Art-Buying.
Also wenn Unternehmen das nutzen, um Geld zu sparen.
Exakt. Wenn eine Werbeagentur eine KI anweist, generiere mir mal ein Bild im unverkennbaren Look and Feel dieses einen berühmten Fotografen, nur um sich die wirklich teuren Lizenzgebühren für ein echtes Fotoshooting zu sparen, dann ist das ein massives juristisches Hochrisikospiel.
Weil in dem Fall dieser kritische Kontext komplett fehlt.
Richtig. Eine rein kommerzielle, werbliche Ausbeutung eines fremden Stils durch KI wird von den Gerichten sehr wahrscheinlich niemals als zulässiger Pastiche durchgewunken werden. Der Gesetzgeber will ja den kulturellen Austausch schützen und nicht das kostenlose Abstauben von Stilen für den nächsten Sales-Pitch.
Das ist echt ein super Punkt. Um mal kurz die Perspektive zu wechseln. Wir haben jetzt wahnsinnig intensiv darüber gesprochen, wie wir die Werbemittel, also Fotos, Texte, Slogans, durch das Urheberrecht schützen.
Genau.
Aber was ist eigentlich mit dem Kern des Ganzen? Also wenn ich ein revolutionäres neues Produkt erfinde, dann hilft mir doch das tollste, rechtlich absolut abgesicherte Werbeplakat überhaupt nichts, wenn die Konkurrenz einfach das physische Produkt selbst gnadenlos kopiert.
Da hast du völlig recht.
Wie bauen wir denn eine rechtliche Mauer um das eigentliche Produkt herum?
Dafür verlassen wir dann das Urheberrecht komplett und gehen rüber in den sogenannten gewerblichen Rechtsschutz. Wenn du eine echte technische Erfindung machst, also ein völlig neues Funktionsprinzip entwickelst, dann ist das klassische Patent dein allerstärkstes Werkzeug.
Okay, das Patent kennt man ja.
Genau. Das Patent gibt dir ein echtes, handfestes Monopol für bis zu 20 Jahre. Niemand, wirklich niemand, darf deine Erfindung ohne deine Erlaubnis bauen oder verkaufen. Der Haken an der Sache ist nur, der Weg dorthin ist steinig.
Wie steinig?
Sehr steinig. Das Patentamt prüft deine Einreichung extrem streng auf absolute Neuheit. Und zwar auf der ganzen Welt. Das dauert oft Jahre und kostet extrem viel Geld.
Aber das ist in der heutigen superschnellen Wirtschaft doch oft viel zu langsam. Ich meine, wenn ich heute ein Tech-Gadget erfinde, ist das in 3 Jahren, wenn das Patent dann endlich durch ist, vielleicht schon wieder völlig veraltet.
Ja, das ist ein großes Problem.
Gibt es da keinen Shortcut? Irgendeine schnellere Lösung?
Doch, den gibt es. Und der nennt sich Gebrauchsmuster. Man nennt es umgangssprachlich auch oft das kleine Patent.
Ah, okay.
Es schützt ebenfalls technische Erfindungen. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, das Patentamt prüft bei der Anmeldung nicht inhaltlich, ob die Erfindung wirklich neu ist.
Ach krass, die winken das einfach durch.
Naja, du reichst die Papiere ein, formale Dinge werden natürlich gecheckt und dann wird es eingetragen. Das dauert oft nur wenige Wochen und ist sehr viel günstiger. Du bekommst dadurch einen Schutz für bis zu 10 Jahre.
Warte mal. Also warum sollte ich mich dann jemals für das wahnsinnig komplizierte Patent entscheiden, wenn ich dieses Gebrauchsmuster so unfassbar schnell haben kann?
Weil das ungeprüfte Gebrauchsmuster ein enormes strategisches Risiko birgt.
Inwiefern?
Da das Amt ja nicht vorab geprüft hat, ob deine Erfindung wirklich neu ist, kann ein Konkurrent, den du vielleicht verklagst, einfach vor Gericht behaupten, Moment mal, das gab's doch schon vor 5 Jahren in Japan.
Oh.
Genau, er kann einen Löschungsantrag stellen. Und wenn er recht hat, dann fällt dein kompletter Schutz sofort in sich zusammen. Ein echtes Patent ist durch diese strenge Vorabprüfung einfach viel, viel robuster. Es ist am Ende immer eine Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Rechtssicherheit.
Verstehe. Aber was ist denn, wenn meine Erfindung überhaupt gar keine neue Technik beinhaltet? Nehmen wir mal an, ich erfinde einen neuen Standmixer.
Ein Standmixer, okay.
Der Motor darin ist absolute Standardware. Den kann jeder überall in China kaufen. Aber ich habe das Gehäuse so irre designt, dass der Mixer aussieht wie eine futuristische Rakete. Wie schütze ich das dann?
Also die Technik im Inneren kannst du in dem Fall natürlich nicht schützen. Die ist ja Standard. Aber für das Äußere nutzt du das Designrecht, das man früher auch Geschmacksmuster nannte.
Und das schützt dann nur die Optik?
Genau, das Designrecht schützt ausschließlich das Look and Feel eines Produkts. Die Form, die Konturen, die spezifische Farbgestaltung. Wenn dann jemand deinen Raketenmixer exakt nachbaut, auch wenn er heimlich einen anderen Motor reinsetzt, verletzt er sofort dein Designrecht.
Perfekt. Und dann fällt eigentlich nur noch der Name, unter dem ich das Ding verkaufe.
Richtig. Und dafür haben wir dann das Markenrecht. Das Markenrecht ist total essentiell, weil es die Herkunftsfunktion und vor allem die Werbekraft schützt.
Also damit niemand den Namen klaut.
Genau. Es soll verhindern, dass der Verbraucher am Ende verwirrt wird und denkt, er kauft Produkt A, obwohl er in Wirklichkeit Produkt B in der Hand hält. Ein ganz klassisches Beispiel aus der juristischen Praxis ist da der Streit Evian gegen Revian.
Evian kenne ich natürlich, das ist dieses bekannte Mineralwasser. Aber was ist Revian?
Revian war eine Weinmarke.
Wasser und Wein, das sind doch völlig unterschiedliche Produkte.
Sind sie. Aber das Markenrecht greift eben auch, wenn die Ähnlichkeit im Klang oder im Schriftbild so extrem stark ist, dass der gute Ruf der bekannten Marke einfach ausgenutzt werden könnte. Und ein wichtiges Detail dabei ist übrigens, Markenrecht beschränkt sich nicht nur auf Wörter oder Logos.
Sondern?
Du kannst zum Beispiel die Form einer Coca-Cola-Flasche als 3D-Marke schützen lassen. Sogar Klänge sind schützbar.
Klänge? Wie so ein Jingle.
Exakt. Wenn du das typische akustische Dong, Dong, Dong der Telekom hörst, weißt du ja sofort, wer da gerade wirbt, ohne hinzusehen. Das ist eine knallhart eingetragene Klangmarke.
Okay, wow. Wir haben jetzt also eine echte Festung um unser Produkt gebaut.
Mhm.
Der Mixer ist als Design geschützt, der Name als Marke und der Werbeslogan hat die Schöpfungshöhe des Urheberrechts erreicht.
Perfekt abgesichert.
Und jetzt stelle ich dieses Produkt in meinen tollen neuen Online-Shop. Und weil ich den Umsatz direkt zum Start ankurbeln will, mache ich einen riesigen, dicken, roten Störer auf die Website. Nur heute 30% Rabatt.
Tja, und genau hier, in exakt dem Moment, in dem du dem Verbraucher einen konkreten Preis zeigst und so einen Kaufanreiz setzt, betreten wir den Geltungsbereich der Preisangabenverordnung, kurz PANGV. Und ich sag's dir direkt, dieses Gesetz versteht bei Tricksereien absolut gar keinen Spaß.
Oh oh.
Das oberste Gebot hier ist die Preisklarheit und die Preiswahrheit.
Okay. Das bedeutet dann erst einmal, dass ich nicht einfach Nettopreise hinschreiben darf, nur um künstlich billiger zu wirken. Richtig?
Ganz genau. Du musst dem Endverbraucher immer den Gesamtpreis angeben, inklusive der Mehrwertsteuer und aller anderen unvermeidbaren Preisbestandteile. Und wenn du Produkte nach Volumen oder Gewicht verkaufst, also wie so ein Shampoo oder Kaffee, verlangt das Gesetz zwingend die Angabe eines Grundpreises.
Also diesen Preis pro Liter oder pro Kilogramm, den man immer kleingedrückt sieht?
Genau den. Und der darf eben nicht irgendwo ganz unten am Ende der Seite versteckt sein. Der muss für den Käufer auf den allerersten Blick gemeinsam mit dem Gesamtpreis erkennbar sein, damit der Produkte fair vergleichen kann.
Verstehe. Aber was passiert jetzt mit meiner tollen 30% Rabattaktion?
Da hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren massiv nachgebessert, speziell in Paragraph 11 der PANGV.
Was steht da drin?
Wenn du mit einer Preisermäßigung wirbst, bist du gesetzlich verpflichtet, den niedrigsten Gesamtpreis anzugeben, den du in den letzten 30 Tagen vor Beginn dieses Rabatts für genau dieses Produkt verlangt hast. Der Rabatt muss sich zwingend auf diesen 30-Tage-Referenzpreis beziehen.
Warte mal, lass mich da kurz überlegen, warum das so extrem streng reguliert wurde. Geht es da um diese fiesen psychologischen Verkaufstricks?
Worauf spielst du an?
Naja, wenn ich also als Händler ganz genau weiß, okay, der Black Friday steht vor der Tür und ich schraube meinen Preis im Oktober einfach mal künstlich massiv nach oben, nur um ihn dann am Black Friday wieder auf den ganz normalen Preis zu senken.
Und dann fett mit unglaubliche 50% gespart zu werben.
Genau das.
Exakt darum geht es. Das nennt man den Preis-Jojo-Effekt. Diese Praxis manipuliert den Verbraucher extrem, indem sie so eine völlig künstliche Dringlichkeit und eine Ersparnis suggeriert, die faktisch überhaupt nicht existiert.
Und das ist jetzt illegal.
Ja.
Der Bundesgerichtshof hat das in einem wegweisenden Urteil Anfang 2025 noch einmal unmissverständlich klargestellt. Wer diesen niedrigsten 30-Tage-Preis nicht glasklar und transparent als Referenz angibt, verstößt nicht nur gegen die Preisangabenverordnung,
sondern
er begeht gleichzeitig einen unlauteren Wettbewerb, weil du den Verbraucher über den echten Wert deines Angebots täuscht.
Wahnsinn. Das ist wirklich ein starkes Instrument, um die Leute vor diesen ganzen Fake-Rabatten zu schützen.
Absolut. Und das geht sogar bis in den ganz normalen Supermarkt hinein. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat ebenfalls 2025 geurteilt, wie man mit schnell verderblichen Waren umzugehen hat.
Also wenn der Joghurt abläuft?
Genau. Wenn ein Supermarkt abends das frische Fleisch oder den Joghurt reduziert, reicht es laut Urteil nicht mehr, da einfach nur so einen gelben Reduziert-Sticker aufzukleben.
Ernsthaft? Was müssen die denn stattdessen machen?
Der Händler muss den Grund für die Reduzierung völlig transparent machen. Zum Beispiel muss da stehen, reduziert wegen nahendem Mindesthaltbarkeitsdatum. Der Verbraucher hat das absolute Recht zu wissen, warum etwas plötzlich billiger ist.
Okay. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, wird wirklich klar, wie extrem engmaschig dieses Netz eigentlich ist.
Ja, man entkommt ihm kaum.
Das Urheberrecht wacht über jeden Text und jedes Bild. Der gewerbliche Rechtsschutz sichert die Technik und die Marke. Die Preisangabenverordnung fordert dann diese schonungslose Transparenz am Preisschild.
Mhm.
Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Was passiert eigentlich in folgendem Szenario? Eine Werbekampagne ist juristisch absolut kugelsicher.
Okay, nimm an, die Anwälte haben alles geprüft.
Genau. Die Nutzungsrechte sind super sauber geklärt, die Marke ist registriert, der Preis ist auf den Cent genau nach PANGEV ausgewiesen, alles legal. Aber, und jetzt kommt's, das Werbeplakat an der Bushaltestelle ist inhaltlich unfassbar sexistisch, diskriminierend oder verherrlicht total die Gewalt.
Ah, okay.
Was passiert, wenn Werbung völlig legal ist, aber die Gesellschaft schlichtweg empört?
Das ist ein super spannender Punkt, weil das der Moment ist, an dem wir das rein juristische Spielfeld verlassen und die ethischen Leitplanken betreten. Und hier übernimmt in Deutschland der Deutsche Werberat.
Der Deutsche Werberat?
Ja, aber das ist keine staatliche Behörde. Das ist ganz wichtig zu betonen.
Okay, was ist es dann?
Es ist ein Selbstkontrollgremium der deutschen Werbewirtschaft, das schon seit den 1970er Jahren existiert. Und der Werberat schreitet immer genau dann ein, wenn Werbung nicht zwingend gegen ein formales Gesetz verstößt, aber eben die moralischen und ethischen Grundsätze unserer Gesellschaft massiv verletzt.
Aber Moment mal. Wenn das gar keine staatliche Behörde ist, welche Macht haben die denn dann überhaupt? Die können ja schlecht die Polizei schicken oder so ein Bußgeld in Millionenhöhe verhängen, oder?
Richtig, sie haben keinerlei hoheitliche Zwangsbefugnisse. Sie können niemanden einsperren. Aber ihr eigentliches Instrument ist in der heutigen, stark vernetzten Zeit fast noch mächtiger. Es ist der pure Reputationsdruck.
Wie genau funktioniert das?
Das System ist eigentlich simpel. Jeder einzelne Bürger kann sich beim Werberat beschweren, wenn er eine Kampagne als unangemessen empfindet. Der Werberat prüft diese Beschwerde dann anhand sehr detaillierter eigener Verhaltenskodizes.
Mhm.
Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass die Beschwerde berechtigt ist, kontaktieren Sie das jeweilige Unternehmen und fordern es auf, die Kampagne sofort zu ändern oder eben ganz zurückzuziehen.
Und was passiert, wenn das Unternehmen einfach sagt, interessiert uns nicht, wir haben kein Gesetz gebrochen, das Plakat bleibt hängen?
Dann greift die letzte Eskalationsstufe. Der Werberat spricht eine öffentliche Rüge aus. Er geht aktiv an die Presse und prangert das Fehlverhalten des Unternehmens öffentlich an.
Oh, krass.
Ja, aber in den allermeisten Fällen beugen sich Unternehmen tatsächlich freiwillig und geräuschlos, bevor es überhaupt dazu kommt.
Es ist also im Grunde so ein knallhartes Reputationsrisikomanagement.
Exakt.
Weil natürlich niemand als die Marke in den Abendnachrichten landen will, die zwar penibel alle Gesetze befolgt hat, aber offensichtlich ihren moralischen Kompass komplett zu Hause vergessen hat.
Genau das. In einer Zeit, in der das Markenimage schnell mal milliardenwert sein kann, ist so ein öffentlicher Reputationsschaden durch eine Rüge vom Werberat oft viel gravierender als ein klassisches juristisches Bußgeld.
Was für eine Reise. Also wenn du das nächste Mal durch deinen Feed scrollst, ein Produkt in den Warenkorb legst oder selbst einen Post für dein Business entwirfst, dann sieh dir diese alltäglichen Dinge mal mit diesen neuen Augen an.
Ja, da steckt echt viel dahinter.
Da draußen passiert in jeder Sekunde so unglaublich viel mehr, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Wir haben heute gesehen, dass selbst ein einfacher Spruch nur dann dir gehört, wenn er die Hürde dieser kleinen Münze nimmt.
Richtig.
Wir haben gelernt, warum Nutzungsrechte wie ein Mietwagen funktionieren, den man nicht einfach nach Belieben umbauen darf. Wir haben die Unterschiede zwischen Patenten und Designrechten beleuchtet, verstanden, wie diese 30-Tage-Regel uns vor Fake-Rabatten schützt und eben gesehen, wie der Werberat als moralisches Korrektiv eingreift, wenn die harten Gesetze enden.
Weißt du, wenn wir all diese Puzzleteile jetzt mal auf dem Tisch liegen haben, drängt sich für mich zum Abschluss noch ein ziemlich provokanter Gedanke auf.
Oh, schieß los.
Ein Gedanke, der gerade durch die aktuelle KI-Revolution enorm an Fahrt gewinnt. Wir haben ja ganz am Anfang fest etabliert, dass das Urheberrecht zwingend eine menschliche Schöpfung voraussetzt.
Richtig, der Mensch muss der Schöpfer sein. Kein Affe, keine Naturkatastrophe.
Genau. Das bedeutet aber doch im Umkehrschluss, dass rein maschinell erzeugte KI-Inhalte, egal wie beeindruckend sie auch aussehen mögen, urheberrechtlich im Grunde völlig ungeschützt sind. Sie fallen komplett durchs Raster.
Warte mal kurz. Das heißt, wenn eine Werbeagentur künftig also hingeht und eine komplette Kampagne, die Werbetexte, die Bilder, die Grafiken, einfach fast ausschließlich von einer KI generieren lässt, nur um Geld zu sparen?
Ja.
Dann gehört dieses Material rechtlich gesehen eigentlich niemandem. Jeder Konkurrent könnte das Plakat theoretisch einfach kopieren?
Exakt. Genau das ist die absolut logische Konsequenz daraus. Und das führt zu einer gewaltigen strategischen Verschiebung im Markt.
Okay, Wahnsinn.
Wenn den Unternehmen nämlich das gute alte Urheberrecht als Schutzschild plötzlich wegbricht, weil die Maschine der Schöpfer war und eben nicht der Mensch, dann müssen sie sich zwangsläufig auf ganz andere juristische Mauern verlassen, um ihre Investitionen irgendwie zu schützen.
Ah, und das bringt uns direkt zurück zum Marken- und Designrecht, über das wir vorhin gesprochen haben.
Genau.
Weil das Designrecht eben auch ganz einfache Formen schützt, solange sie nur ordnungsgemäß beim Amt eingetragen sind, völlig unabhängig davon, ob da jetzt eine große geistige Schöpfungshöhe drin steckt.
Ganz genau. Wir könnten in den nächsten Jahren also wirklich erleben, dass uns die künstliche Intelligenz paradoxerweise direkt in die Arme des extrem formalen und strengen Marken- und Designrechts treibt.
Wahnsinn.
Ja, weil das Urheberrecht für eine zunehmend maschinell produzierte Welt schlichtweg ins Leere läuft. Unternehmen werden ihre Identität in Zukunft vielleicht fast ausschließlich nur noch über streng eingetragene Marken verteidigen müssen.
Puh, das ist wirklich ein Gedanke, den man erst einmal ein bisschen setzen lassen muss. Die unsichtbaren Fäden, von denen wir zu Beginn gesprochen haben, verändern ihre Struktur also gerade in Echtzeit vor unseren Augen.
So kann man sagen, ja.
Also behalte das unbedingt im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal kreativ wirst oder etwas einkaufst. Danke, dass du uns auf dieser intensiven Tiefenanalyse durch den juristischen Dschungel begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.